Nach 7 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit zählt Union zu den etablierten Erstligaklubs und ist auch in der Hauptstadt zumindest sportlich indiskutabel die Nummer 1. Nachdem man in den ersten 4 Jahren nach dem Aufstieg unter Urs Fischer mit einer durchschnittlichen Platzierung von 6,75 weitestgehend ungefährdet die Klasse hielt und sogar die Europa- und Champions League erreichte, zählt man in den letzten 3 Jahren mit 6 Trainerwechseln zum unteren Tabellendrittel. Als Defensiv- und Umschaltmannschaft bekannt, hat kein Team die Kaufempfehlung, nur Innenverteidiger und Torwart im Kickbase-Sport so geprägt wie die Eisernen. Ob das auch in der kommenden Saison unter dem neuen Coach Mauro Lustrinelli so gilt, wie hoch die Erwartungen an Union nach der Vorbereitung sind und welche Spieler bei Kickbase auf eurer Scoutlist stehen sollten, bespreche ich heute mit Union-Legende Thorsten Matuschka.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Vorbereitung auf die Saison 26-27, die Club-Podcast-Reihe. Und jetzt viel Spaß mit eurem Host Anton.
Tusche, ich grüße dich und dass wir beide mal gemeinsam einen Bundesliga-Podcast aufnehmen, wer hätte das gedacht?
Wow, Anton, grüß dich! Das hätte ich auch nicht gedacht. Stark! Ich bin nach oben gekommen im Kickbase-Sport. Ich darf so erste es. Liga auch was auch zur ersten Liga was sagen. Das ist fantastisch.
Ja, und ich glaube, wir hätten eigentlich niemanden besseren für die Episode finden können, weil du als Ex-Spieler von Union, als Berliner natürlich ultra nah dran an dem Club bist und, glaube ich, Expertise liefern kann, die so kein anderer mitbringt. Die meisten Experten fragen am Anfang des Podcasts immer, wie sieht's aus, was ist dein Bezug zum Verein, wie lange spielst du schon Kickbase? Bei dir wissen das viele schon, viele Erstliga-Hörer werden dich aber auch noch nicht so gut kennen. Deswegen erzähl doch mal, Tusche, wie intensiv verfolgst du Union seit deinem Karriereende?
Boah, natürlich schon intensiv, das ist ja klar, weil ich noch Botschafter des Vereins sein darf, seit 2019. Ja, also von daher habe ich schon noch einen guten Draht zu ein paar Jungs, zu Trimi, zu Tom Rode, zu Livan Bocho. Also da sind schon ein paar Jungs, mit denen ich halt immer noch cool bin, wenn wir uns sehen, dass wir ja dann quatschen und krieg schon noch ein bisschen was mit. Bin auch sehr, sehr noch gut im Kontakt mit Sebastian Bönig, Co-Trainer von Union, der ja bis jetzt jeden Trainer überlebt hat, also ist ja überall, egal wer kommt, Bühni ist immer und bleibt der Co-Trainer. Also von daher denke ich, bin ich schon ganz cool drin in dem ganzen Game, im Kickbase-Sport sowieso, aber auch bei Union Berlin.
Yes, und ich glaube, was auch sehr wenige von sich behaupten dürfen, dass Christopher Trimmel ihn ein Tattoo gestochen hat. Ist das so, Tusche? Ja, gell, da gab es eine Story, gell?
So sieht es ziemlich aus. Ich habe ein einziges Tattoo auf meinem Kneipenkörper und das hat mir Trimi gestochen.
Ja, ist geil. Viel näher an der Mannschaft geht also aktuell eigentlich gar nicht. Dass du, was Fußballkompetenz angeht, über jeden Zweifel erhaben bist, da sehen wir jede Woche bei Sky Sport am Mikro. Aber wie sieht's denn um dein Kickbase-Knowledge aus? Weil ich weiß ganz genau, zweite Liga, bist du immer mit dabei, immer laut, immer viel Geld im Portemonnaie, so immer der Erste, der irgendwo drauf bietet. Bundesliga zockst du auch oder Bundesliga gar nicht?
Ich aktuell 2 Ligen, es wird noch eine dritte dazukommen, glaube ich, Anfang nächster Woche. Also auch der Bundesliga, also ich bin da halt in jedem Game. Zweite Liga, da kriege ich noch keinen weiter so richtig hin von meinen Buddies, die wollen halt erste Liga. Da kennen sie sich ein bisschen mehr aus. In der zweiten Liga muss ich noch mal ein bisschen mehr reinfuchsen, aber das ist eh mein Job. Also von daher bin ich da sowieso gut im Game. Aber erste Liga, wie gesagt, also jetzt aktuell 2 Ligen, aber eine dritte wird folgen. Und da bin ich da, versuche meine Gedanken, die ich so habe, dann umzusetzen in den Käufen und hoffe, dass es dann am Wochenende aufgeht. Am Ende im Kickbase-Sport kennst du, Anton, kennen wir alle, die geilen Gedanken, die man hat und Ideen, die müssen halt nur in diese Scheißpunkte umgesetzt werden, Mann. Und das ist oft halt leider nicht der Fall.
Ja, und Ideen und Gedanken haben wir beide auf jeden Fall zuhauf. Tusche, 3 Ligen, finde ich, ist so ein bisschen das Maximum von dem, was man handeln kann. Und die Downside daran ist ja auch so ein bisschen, dass wenn man dann verschiedene Spieler in verschiedenen Ligen hat, sich immer gleichzeitig freut und ärgert. Bei mir sind es, glaube ich, dieses Jahr 2 mit Transfermarkt, die ich manage, und 1 mit der Fußballmannschaft. An der Stelle, geiler Tipp, macht so eine Arena mit der Fußballmannschaft. Kein Transfermarkt, nur aufstellen, im Idealfall Head-to-Head, dass ihr einfach jede Woche in der Kabine dumm labern könnt, was die anderen wieder für eine Grütze aufgestellt haben, wenn ihr diese Woche im Head-to-Head battelt und besiegt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall für Sportvereine so das Nonplusultra. Um den Bogen von deiner Expertenrolle bisschen zu Union Berlin zu spannen, Tusche, wie ist denn die Stimmungslage aktuell bei Union? Wie geht man durch den Sommer durch?
Oh, durchwachsen, muss ich sagen, ja, weil die Testspielergebnisse nicht cool waren. Du hast, glaube ich, 7 Spiele gehabt, hast erst 1 gewonnen, hast nicht ein einziges zu 0 gespielt. Also boah, da ist jetzt schon in der Vorbereitung jetzt schon ein bisschen grummeln und so, oh Mann, ey, boah, was wird das für eine Saison? Sie wird extrem schwer, definitiv. Ja, du musst, wenn du auf die Tabelle guckst, erstmal drei Mannschaften hinter dir lassen. Ja, jetzt kannst du immer sagen, Paderborn und Elversberg, wo ich aber sage, die scheißen sich nichts, die ziehen ihr Ding durch, ihren Stiefel durch, die haben nichts zu verlieren. Ja, und das kann halt dann immer noch mal ein bisschen was auslösen, positiv bei den beiden Mannschaften. Und dann findet erstmal noch mal andere, wenn es denn einer von, wenn es Paderborn oder Elversberg nicht wird. Dann guck mal auf diese Tabelle und sag mir mal, wer soll dann da unten reinrutschen. Ja, und ich glaube, ja, dieses Gefühl ist gerade da bei Union. Klar, neuer Trainer mit Lustrinelli, neues Spielsystem, sieht aus wie im 4-2-2-2, so wie RB Leipzig mal gespielt hat und ab und zu mal spielt. Natürlich neue Abläufe. Ich hoffe, dass es halt ein bisschen besserer, offensiver Fußball wird. Ein Übergangsspiel gab es die letzten Jahre gefühlt nicht. Aber wie gesagt, zur Stimmung, könnte, glaube ich, besser sein. Alle haben vielleicht, oder viele Fans haben schon ein bisschen das Gefühl, dass es eng werden könnte in dieser Saison.
Auf einer Skala von 1 bis 10, Stimmungsbild, wenn 10 überragend bombastisch Champions League erreichen ist und 1 kurz vor Abstieg, wo bist du da ungefähr?
4.
Wenn okay, man halt die doch Leute sehr pessimistisch.
Wenn man die Leute so drumherum mitkriegt. Ich kann sowieso, ich konnte das als Spieler nicht, ich kann das jetzt auch so nicht einschätzen, als Ex-Spieler nicht, wie gut meine Mannschaft war. Jetzt von außen dann auch nicht. Ich weiß nur, dass es eklig wird und dass es nur darum gehen wird, irgendwie Platz 15 zu erreichen, die Klasse zu halten, dann ist alles cool.
Ja, wir haben im Intro kurz drüber, ich habe im Intro kurz angesprochen, dass Union in diesen sieben langen Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit die ersten 4 brutal gerockt hat und so über die letzten 3 sich jetzt irgendwie im unteren Tabellendrittel wiederfindet, wo man eigentlich am Anfang sehr selten gewesen oder früh rausgekommen ist. Würdest du diese Teilung in 2 Hälften Bundesliga-Union ein bisschen mitgehen? Und wie schaust du auf die letzte Saison unter Baumgart und Ether?
Also ich glaube, dass die ersten 4 Saisons, gerade dann die zweite, dritte, vierte halt mit Conference, Euroleague und Champions League nicht normal waren. Ja, das hat natürlich eine Erwartungshaltung drumherum, aber vielleicht oder nicht vielleicht, ich glaube auch im Verein natürlich ausgelöst. Aber ich sage trotzdem, vor jedem Jahr sage ich, ey, jedes Jahr Bundesliga ist für Union Berlin sensationell. Jetzt waren es, glaube ich, über 60 Millionen Fernsehgelder. Darum geht's. Halt die Klasse, hol dir die Kohle. Versuche in Struktur zu investieren. Stadion soll auch noch ausgebaut werden. Mal gucken, ob es dann wirklich dazu kommt. Das sind so Themen. Und deswegen sind die letzten 3 Jahre, glaube ich, die normalen Jahre gewesen. Weil 2, 3, 4 in Liga 1 war nicht normal. Da haben so viele andere Vereine so viel schlechte Arbeit geleistet. Und nun halt herausragende. Weil sonst kommt man halt auch mit dem Spielstil, mit den Spielern, die man hatte, ohne dass ich sage, dass die keine Qualität haben. Darum geht es gar nicht. Aber da haben so wirklich viele, viele andere Vereine echt nicht gut gearbeitet. Sonst wird man halt nicht Siebter, Sechster und Vierter in dieser Liga. Und jetzt ist halt, glaube ich, wo man sich einpendeln muss. So ehrlich muss man auch mal sein. Auch vielleicht mal ein bisschen die Ansprüche ein bisschen runterfahren muss. Ja, und man sieht ja, Spieler zu bekommen, gerade im Offensivbereich, ist ja klar, wenn ich Spieler bin, Offensivspieler, und gucke mir den Fußball von Union Berlin an, überlege ich, ob ich da hingehe. Was ist der spielerische Ansatz? Wie oft werde ich Tore erzielen können, wenn halt pro Spiel vielleicht nur 2 Flanken in den 16er kommen? So wie es halt gerade die letztes Jahr, aber auch das Jahr davor war. Und dann ist es nicht so einfach, da dann auch richtig gute Leute mit viel Qualität dann dahin zu bekommen. Ja, und deswegen hoffe ich, wie gesagt, dass Lustrinelli das jetzt hinkriegt. Baumi hat am Ende, ist ja auch von seinem Fußball auch leider weggekommen, weil es halt nicht funktioniert hat, weil die Mannschaft dann halt nicht so war, wie er sich das dann vielleicht erhofft hat, das nicht umsetzen konnte. Deswegen war es oft, das war echt schwere Kost. Ich war, glaube ich, 6 oder 7 Heimspiele letztes Jahr, das waren schon viel für mich, weil ich halt ja zweite Liga oft unterwegs bin, aber ich konnte mir die angucken und ich habe nie, wo ich nach Hause gegangen bin, ey, das war ein geiles Spiel, Mann, Alter, boah, das hat Bock gemacht. Also vom Fußballerischen. Von der Intensität her, von Comeback-Qualitäten logisch, Stimmung sowieso, Union, alte Försterei, was ganz, ganz Spezielles. Aber vom Fußballerischen, was ich ja vor 5 Minuten gesagt habe, Thema Übergangsspiel, gibt es gefühlt seit Max Kruse nicht mehr. Ja. Du hast nicht irgendjemand, wo du sagst, ey, komm, der gibt dir jetzt 15 Scorer. Ja, weil er halt den letzten Pass selber scored. Und da bin ich gespannt, ob Lustrinelli mit der neuen Mannschaft oder mit seinem neuen Spielsystem, weil so viele neue sind ja nicht da, ob sie einfach eine andere Rolle spielen können.
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, was du gerade angesprochen hast mit diesem Highlight-Charakter von Spielen. Da würde ich mich ehrlicherweise beim letzten Mal an dieses 4-4 gegen den VfB in der vorletzten Saison erinnern, was wirklich ein unfassbares Spiel gewesen ist und mitreißend auf beiden Seiten. Um nochmal auf diesen 7 Jahre in 4 und 3 geteilt Punkt zu kommen. Manuel Baum bei Augsburg hat die Ziele für Augsburg so ein bisschen gesteckt, von wegen erstmal 40, dann obere Tabellenhälfte, dann Europa. Und ich glaube, in diesen ersten 4 Jahren hast du einfach dieses erste Ziel 40 so schnell erreicht, dass du immer weiter schauen konntest. Und in den letzten 3 Jahren hat es halt einfach immer einen Ticken länger gedauert, dieses Klassenerhaltsziel irgendwie von der Liste streichen zu können. Dementsprechend bist du noch nicht zu den nächsten gekommen. Aber ich glaube, dass das eigentlich so die Zielsetzung von 3 bis 5 Clubs in der Liga sein muss. Erstmal zu gucken, safe zu sein und sich dann peu à peu nach oben weiterzuentwickeln. Ja. Wenn du jetzt auf die vergangene Saison explizit guckst, wie würdest du die in einem Satz zusammenfassen oder 1, 2?
Also fußballerisch mau am Ende, 39 Punkte, hast natürlich dann auch 7 Punkte in den letzten 3 Spielen geholt, wo dann eigentlich schon alles gegessen war. Am Spieltag, glaube ich, 27 oder 28 warst du ja gefühlt durch, jetzt im Nachhinein mit 31 Punkten. Mhm. Da war ja Baumi, glaube ich, noch Trainer. Dann haben sie ihn da, glaube ich, dann kurz danach nach Heidenheim wieder entlassen. Soll er also auch nicht die Arbeit von Marie-Louise Eter schmälern, 0,0. Aber es ist halt der Fakt. Und da war jeder froh und die 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen, ja klar, da ist halt kein Druck mehr da, dann bist du halt ein bisschen, ja, ein bisschen freier im Kopf und dann, wenn der Kopf frei ist, dann sind die Beine ein bisschen mutiger und ein bisschen frischer. Von daher nochmal, es geht darum, auch da logisch am Ende Klasse halten, ob es dann fußballisch besser wird oder nicht, sollte egal sein. Ich als Fußballfan oder der Fußballfan an sich, wünsche ich natürlich noch mal ein bisschen mehr, wo du sagst, boah, ey, da, für das stehen wir jetzt so richtig. Ja? Und du sagst, geil, das ist unser Ball, das ist unser Fußball, den wollen wir so spielen, gerade zu Hause, wo die Leute dann Bock haben und nicht vom Ergebnis getrieben sind, positiv wie negativ. Ja? Am Ende ist logisch 10 die Ergebnisse auf der Anzeigetafel und da hoffe ich, dass wir genug haben und 35 Punkte werden, glaube ich, reichen, dass wir die so schnell wie möglich holen. Du, und wenn wir am Ende wieder mal 7., 6., 5. werden, her damit. Was ich mir nicht vorstellen kann.
Dann wäre auf jeden Fall Feiertag. Was Liga-Insider, die sehr, sehr gute Team-Prognose oder Team-Prediction-Saison-Ausblicks-Videos auf YouTube spielen, statistisch rausgearbeitet hat, ist in der vergangenen Saison die Standards offensiv und defensiv weiterhin sehr gut bei Union gewesen, dass man da einfach über die Größe, über die Innenverteidiger, über standardstarke Spieler wie ein Trimmel und wie ein Köhn weiterhin erfolgreich gewesen ist. Aber gerade die defensive Kompaktheit, die Union unter Urs Fischer auch lange ausgemacht hat, aber auch unter den Folgetrainern schon immer wieder ein wichtiger Punkt gewesen ist, die ein bisschen verloren gegangen ist, wenn man halt defensiv nicht mehr kompakt ist und offensiv aber nicht hinbekommt, mehr PS auf die Straße zu bringen, wird es natürlich irgendwann ergebnistechnisch schwierig. Du hast gerade eben schon angemerkt, dass so ein bisschen das Spiel oder der Spielstil dir zu mau gewesen ist. Gab es in der letzten Saison so ein krasses Highlight, einen Spieler, einen Moment, der dir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist?
Jetzt nicht ad hoc, also nicht, wo ich jetzt sage, komm, boah, das war es jetzt hier unbedingt.
Pff. Und wenn es euer Sondertrikot gewesen ist, wenn es das ist.
Trikots machen sie immer sehr, sehr coole, muss ich sagen. Da lassen sich immer echt was Cooles einfallen.
Ja.
Nee, aber jetzt nicht, wo ich sage, komm, da war jetzt irgendwas, weil, boah, nochmal, die Spiele, die ich live gesehen habe, die waren jetzt aus meiner Sicht halt nicht cool. Es hat halt nicht Spaß gemacht. Ja, da war viel Krampf, ja, kaum mal den Ball, mal 5, 6 Mal von Mann zu Mann, gerade wie dann nochmal das Übergangsspiel vom Mittelfeld ins letzte Drittel, oh, kaum gegeben, viele lange Bälle. Wow, Alter, auch als Offensivspieler da vorne. Ich finde, Livan Bocho halt, wenn er reinkam, immer so ein Straßenköter im positiven Sinne, der immer was Besonderes macht, der auch einen kleinen Schaden hat. Den musst du halt natürlich regulieren innerhalb der Gruppe. Mhm. Aber lass den mal auf dem Platz machen. Dann gibt er dir sehr, sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass Sustinelli das erkannt hat, Bock hat auf den Burschen. Und ich glaube, dass das Livan Bocho jemand sein könnte, weil ich den ja natürlich auch aus Magdeburg kenne, der schon viel bringen kann, ja, in einem etwas offensiveren Bereich. Deswegen würde ich sagen, wenn dann halt, ja, Livan, der, wenn er reinkam, mir dann immer irgendwie gefallen hat.
Ja, okay, nehmen wir genauso mit. Gibt es denn jetzt, wir haben schon viel über die letzte Saison gesprochen und möchten das noch einmal abschließend so mitnehmen, gibt es denn Erkenntnisse aus der Saison 25-26, die jetzt die Planung für 26-27 am stärksten prägen sollten?
Am Ende, das, was du ja auch gerade angesprochen hast, dass du natürlich halt defensiv ein bisschen kompakter werden musst, ja, ohne das Offensivspiel zu vernachlässigen. Ich glaube, dieser Switch, diese Balance, die, wenn du die hinbekommst, dann werden wir einen ganz anderen Fußball sehen und dann ist Union Berlin vielleicht im Kickbase-Sport vielleicht auch relevant. Ich persönlich habe in den letzten Jahren kaum Union-Spieler gehabt. Also wenn dann mal Renault im Tor, ja, und vielleicht mal ein Doki letztes Jahr, aber ansonsten, gerade im Offensivbereich, habe ich die Finger weggelassen.
Ja, verständlich.
weil die für den Kickbase-Sport, ich glaube, wenn man die letzten Jahre guckt, so nun wahrscheinlich locker unter den letzten drei, was die Kickbase-Punkte betrifft.
Ja, war auf jeden Fall schwach und ich glaube, daher kommt auch dieser Punkt, dass man bei Union so mit als erstes Team gesagt hat, Innenverteidiger, Torwart, kann es immer machen, aber beim Rest Mittelfeld, Zentrale, Außenspieler und die Stürmer war immer tote Hose, was Kickbase angeht, was gar nicht irgendwie negativ den Spielern ausgelegt werden soll, sondern einfach der Spielstil gibt so wenig her, dass du da wirklich in viele Aktionen Punkte sammeln kommst.
Ja, so sieht's aus. Und da reden wir jetzt ja heute über den Kickbase-Sport, über Kickbase. Und da sind Union-Spieler in den letzten Jahren halt echt, ich glaube, bis auf zwei oder drei halt 0,0 relevant gewesen. Ja. Es sei denn, klar, die haben ein Tor geschossen oder sonstiges. Aber ist ja nicht so, du hast ein paar Spieler, wo du weißt, ey, komm, die haben immer Ballaktionen. Ja, da geht immer irgendetwas. Die haben immer fast immer einen grünen Balken bei Union. Mhm. Schwierig.
Ja. Tusche, wir gehen eins weiter und gucken mal auf die Testspiele. Du hast gerade eben schon angesprochen, dass es 7 Testspiele gegeben hat.
Heute ich habe nur geguckt, dass sie kein zu Null gespielt haben.
Ja, du hast schon recht. Also es waren 7 Testspiele, ausgeklammert. Die beiden, 7 plus 2, die gegen unterklassige Gegner gewesen. Also die ersten beiden hast du 12-2 und 16-0 gewonnen, aber das lassen wir mal als einfach Auftakt durchgehen. Danach aber gegen Chemnitz, gegen Jena, gegen Winterthur, Aarau, Dresden, Cagliari. Nichts davon gewonnen, also das sind mit 5 Spielen natürlich schon Mannschaften, die du eigentlich
Gegentore bekommen.
Richtig, die du eigentlich schlagen musst. Positiver Lichtblick, letzter Test jetzt gegen Limassol, hat man nach 2-0 Rückstand, aber 3-2 drehen können. Und heute ist der letzte finale Test gegen Ipswich Town. Falls es da besondere Erkenntnisse gibt gegen den Premier League Aufsteiger, werden wir die am Ende des Podcasts nochmal 5 Minuten nachliefern, falls wir was falsch einordnen. Aber ich glaube, das wird schon so die letzte Feuertaufe sein, wo du dann tatsächlich siehst, wo steht Union gerade. Weil wir hatten das schon im Zweitliga-Kontext, wo du gesagt hast, ja okay, aber jetzt auf den KSC geschaut, dass die viel verloren haben. Das ist dann halt mal so, ist ein neuer Trainer, ist eine Umstellung. Würdest du auch bei Union sagen, dass diese schlechten Ergebnisse viel darauf zurückzuführen sind, dass man einfach viel Minuten geben wollte und viel testen und viele Abläufe unter Lucinelli anspielen wollte?
Ja, 100%, ja, gerade auch dann gegen die unterklassigen Gegner waren es dann, glaube ich, oft Halbzeit oder nach 16 Minuten viele, viele A-Jungspieler, die dann gebracht worden sind. Mhm. Ja, ist ja logisch, die wollen sich dann zeigen, die wollen was Besonderes machen, dann sind die halt nur eingespielt. Also, und trotzdem sage ich, haben die Jungs ja Anspruch, dann irgendwie Bundesliga spielen zu wollen. Und dann finde ich, wäre es trotzdem fürs große Ganze mal cool, mal zu Null zu spielen, auch gegen etwas bessere Gegner. Jetzt lass ich mal Regionalliga weg, aber auch jetzt, ob das Limassol war oder Calgary oder Winterthur, du kriegst halt immer Gegentore. Ja? Und ich weiß nicht, ob du das in der Bundesliga dann halt dann auch mal so gedreht kriegst, so wie jetzt gegen Limassol. Cool, klar, dass du so zurückkommst fürs große Ganze, für die Stimmung und in der Gruppe, cool. Aber wenn du weißt, ey, du musst immer 2 Tore schießen, um vielleicht mal ein Spiel zu gewinnen, das meine ich mit der Balance, das musst du hinbekommen. Ja, die Überzeugung reinzukriegen, okay, ich weiß, ich spiele zu Null, habe aber auch ganz klar den Gedanken und ich weiß, dass ich vorne durch Standard oder durch irgendjemand ein Tor erziele, damit ich Spieler auf meine Seite ziehe. Und ich glaube, das müssen sie hinkriegen. Und ansonsten gebe ich sowieso nichts auf irgendwelche Vorbereitungsspiele und irgendwelche Ergebnisse. Klar, nochmal. Im Kern gut, wenn die Ergebnisse da sind. Nach außen, klar, wenn du jedes Spiel gewinnst, dann denken alle, oh ja, Mann, hier, geil, wir werden wieder Europapokal. Jetzt denken viele, oh scheiße, das wird schwierig. Ich glaube, ja, da ist dann immer nur schwarz und weiß die Gedanken. Es liegt irgendwie dazwischen. Und trotzdem ist heute das Spiel wichtig gegen Ipswich. Und dann spielst du halt im Pokal gegen Braunschweig. Die warten werden, die kontern werden. Auch ein ganz, ganz anderes Spiel, als du dann wahrscheinlich in der Bundesliga hast, dann gegen Eintracht Frankfurt, was der erste Gegner ist. Deswegen nochmal, ich bin jetzt nicht so negativ, aber wir haben ja über das Umfeld gesprochen, da kenne ich halt viele, auch durch meine Kneipe, die ich habe, da sind halt schon immer viele Union-Fans drin, die dann halt sagen, das könnte eklig werden.
Ja, verständlich. Kurz zum Berichtigen, das Spiel gegen Cagliari hat man nach 2-0 Rückstand mit einem Doppelpack von Ansa gedreht. Gegen Limassol war man 2-0 vorne und dann war es ein 1-2, 3-1 und 3-2. Also da war meine Ansage gerade nicht ganz richtig. Lass uns mal auf den Mann schauen, der das Ganze zu verantworten hat, nämlich den neuen Coach Mauro Lustrinelli. Kam für 1 Million Ablöse, was ich auch, finde ich, bei Trainern immer spannend finde, wenn da jemand so überzeugt ist, dass man jemanden neu verpflichtet und sogar Ablöse dafür bezahlt. Gerade wenn man überlegt, dass Union in den letzten 3 Jahren 6 verschiedene Trainer im Amt hat, beziehungsweise 6 Trainerwechsel sind es, glaube ich, gewesen, was dann natürlich auch heißt, wir sind überzeugt von dem Mann und wollen da eine gewisse Richtung einschlagen, die ein bisschen anders ist. Kam vom Überraschungsmeister Thun. Thun ist als Aufsteiger in der Schweizer Super League Meister geworden. Lustrinelli hat im Wesentlichen 4-4-2 oder ein 4-2-2-2 gespielt und möchte jetzt das auch in der kommenden Saison bei Union etablieren. Wie schaust du auf den neuen Trainer, der da kommt?
Also er wirkt erstmal sehr, sehr menschlich. Ja, ich glaube, dass er sehr, sehr nahbar ist. Ich glaube, das ist auch wichtig, gerade bei Union Berlin. Ja, so ein Urs Fischer 2.0, ich glaube, das ist dann auch die Idee Schweizer. Und die Hoffnung. Ja, auch die Hoffnung bei Union, und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, ich glaube, die Art ist ähnlich wie Urs, ja, total unaufgeregt, nimmt alle mit in Bann, das ist wichtig. Auch nicht nur die Mannschaft, sondern das große Ganze bei Union, weil das ist halt schon eine große Familie. Das musst du dann aber auch leben. Er ist halt der, auf alle gucken. Er lebt das vor. Auch das kriege ich wieder gespiegelt von den Jungs, mit denen ich spreche, dass der sehr, sehr cool ist, Gespräche führt, Positivität reinbringt. Aber natürlich auch trotzdem an erster Linie haben will, ey, komm, wir können Spaß haben, aber erst ackern, dann kommt der Rest. Und ich glaube, das wird er gut hinkriegen. Und am Ende, Anton, wissen wir trotzdem, sind die Ergebnisse wichtig. Ja, die Überzeugung, die Automatismen, hat natürlich auch gerade zum Anfang viele, viele Spiele gehabt, die er nicht selber in Verantwortung hatte. Also die hat er nicht verpflichtend abgeschlossen. Die Testspiele waren vor ihm schon abgeschlossen. Er wäre lieber viel, viel mehr auf dem Platz gewesen. Das weiß ich auch. Viel mehr mit den Jungs gearbeitet. Also er ist schon ein akribischer Arbeiter. Und dann gucken wir mal, ob er halt gerade das, was in Tun ist, mit hohen Pressing-Intensität. 8,8 PPDA, was ist das?
Passes per Defensive Action. Das war eine Sache, die ich mir...
Junge, Alter, red Deutsch,
Tusche,
Alter.
Da gibt's Pässe pro Defensivaktion, Tusche. 8,8 Pässe und dann schnapp, greift Thun zu. Junge, ist auch ein geiler Stat an sich. Also, ja. Wenn ich aufschaue und sage, die rumpeln halt einfach höher drauf, die pressen, die wollen mal Ballgewinne erzielen, 30 Meter vorm Tor und nicht 60 Meter weg, sind die Wege kürzer, ist für mich ein Indikator, dass Union eventuell so ein Schnuff spannender werden könnte vorne.
Ja, mein Schatzi, aber jetzt reden wir von dem Schweizer Fußball. Definitiv. Ohne den schlecht zu reden. Aber guck dir Schweizer Spieler an, die haben ja auch ab und zu mal ein paar aus der Schweiz geholt, die halt nicht funktioniert haben. Da ist halt Bundesliga schon noch mal was anderes von der Qualität. Pressing cool, aber wenn ich Spieler habe, denen das scheißegal ist, weil sie einfach geil sind und ruhig sind und weil sie eine gute Dreiecksbildung auf dem Platz haben, dann gibt es einen Doppelpass, babab, oder einen Spieler habe aus der letzten Kette, der die Eier hat, ja, den Ball flach durchs Zentrum zu spielen, habe ich 4 Mann oder 5 Mann überspielt. Ja, da immer vorsichtig, klar, der Stat da ist cool. Pressing pro defensive Aktion oder was auch immer. Aber ey, da gehört dann auch noch was dazu, wenn die Qualität höher wird.
Ja? Ja, definitiv.
Und dieses Pressing reinzubekommen, ist er denn, das weiß ich nicht, vielleicht kannst du mir helfen, ist er denn mit Thun aufgestiegen?
Oder kann ist ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass er Überraschungsmeister nach dem Aufstieg geworden ist.
Wenn er aus der zweiten Liga auch schon dort Trainer war und dann sein Spielstil aus der zweiten Liga komplett durchzieht mit 2 Veränderungen im Kader, dann kann sowas passieren. Aber das kann hier erstmal eine Weile dauern, damit du das reinkriegst. Ja, wenn du halt 2 Jahre mit so einer Mannschaft arbeitest und kaum Veränderungen hast, ja, dann wissen die, okay, komm, bab, 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 das will er. Und das kann dauern. Klar. Ich hoffe, dass er die Zeit bekommt. Und dann kann das, was du gesagt hast, und nun, ein Schnuff, fand ich ganz cool, interessanter und vielleicht ein bisschen mehr Bock machen, im großen Ganzen, im Fußball, aber auch im Kickbissport.
Ja, man muss immer einordnen, ich glaube auch, wenn du jetzt gerade sagst, Bundesliga-Mannschaften können so ein Pressing auch mal geil aushebeln, wenn wir jetzt auf die ersten Wochen gucken und sehen, Frankfurt, Leverkusen, Bayern, will ich auch erstmal sehen, wie Union die vorne pressen Programm wird.
Auch, genau. Auch Pokal, ja, es kann schon nach 4 Spielen richtig stinken, ja, das muss man auch mal leider sagen. Braunschweig musst du erstmal bestehen und dann hast du die Gegner, die du schon gesagt hast, das ist jetzt nicht irgendwie, du sagst, okay. Aber vielleicht kriegst du sie gerade zum Anfang, diese großen Gegner. Das war ja immer eine große Stärke von Union, dass man immer gegen die Großen immer irgendwie gerade zu Hause irgendwie funktioniert hat.
Gefühlt auch alle Spiele seit Aufstieg gegen Leipzig 2-1 gewonnen. Ich glaube immer Union gegen Leipzig 2-1, 2-1. Also, immer so ein Ding.
Das ist schon komisch, ne?
Zurück kurz zum Set, warum ich mir das Ganze angeschaut habe. Ganz einfach, da kommt ein Trainer zu Union. Union kenne ich seit 7 Jahren als Dreierketten-Team. Ich glaube, letztes Mal, als Union mit 4er-Kette gespielt hat, standest du noch auf dem Platz, Tusche. Also einfach, da kommt jemand, der was ganz, ganz anderes macht und versucht. Dementsprechend will man dann auch so ein bisschen verstehen, was das für Kickbase möglicherweise zu bedeuten hat. Da eben einfach der Gedanke zu gucken, ey, wie spielt der Fußball? Wer könnte relevant werden? Geht's eventuell mal über IV und Torwart hinaus? Ob es das am Ende wird, werden wir sehen. Weil ich glaube, auch die ersten Wochen geben eine spannende Mischung aus Mannschaften, wo du eigentlich sagst, da müssen wir keine Punkte holen, die sind zu gut. Und Mannschaften, wo du sagst, Aufsteiger Schalke, Aufsteiger Elversberg, wäre schon besser, wenn wir da punkten, gerade im Kontrast zu den Mannschaften, die fast unschlagbar sind. Also das kann schon sehr, sehr unangenehm werden, wenn du die Spiele, die du nicht gewinnen kannst, gut bestreitest, aber verlierst und die Spiele, die du gewinnen musst, dann verkrampft angehst und die Punkte nicht holst. So, also ist schon denkbar unangenehm, finde ich.
Ja.
Tusche, wir schauen eine Kategorie weiter. Über Trainer und System haben wir eigentlich ganz gut gesprochen. Ah, lass mich noch eins fragen. Bist du überzeugt von Viererkette oder sagst du, boah, Union, ich weiß nicht, ob das funktioniert? Dreierkette sollte schon im Hinterkopf behalten werden.
Ich glaube, dass du die Viererkette der Mannschaft ganz gut tun würde. Ja, klar, es sind halt viele, die natürlich die Dreierkette jetzt eingeimpft haben über Jahre. Aber auch da solltest du vielleicht noch was aufbrechen, ja, und mal was Neues reinlassen, zulassen und davon nicht sofort abrücken, wenn die ersten Ergebnisse vielleicht nicht kommen, ja. Das meine ich ja, ey. Davon überzeugt sein, in diese Mannschaft reinzudrücken, komm, 4-4-2 flach oder wie auch immer, es wird sicherlich 4-4-2 flach sein oder im 4-2-2-2 sein. Davon nicht abzurücken, das versuchen reinzukriegen und dann, glaube ich, kann die Viererkette Union Berlin gut tun. Klar, Marvin Friedrich, glaube ich, wird Viererkette schwierig sein mit Spielen. Ich glaube, das ist eher ein Dreierkettenspieler. Zumindest in meinen Augen. Weil ich glaube, dann fehlt schon das Tempo. In der Dreierkette kannst du es immer noch mal anders auffangen. Da muss man beobachten, aber ansonsten Viererkette her damit und dann gucken wir mal.
Ja, ich glaube, also mein persönlicher Eindruck ist, es gibt fast keinen Zurück mehr, weil du mit Late und Duki zwei so klare Dreierkettenspieler verloren hast, die so etabliert und stark gewesen sind. Und du hast mit Nzoki, der schon da gewesen ist, mit Van den Bosch und mit Friedrich nachgerüstet. Und ich habe das Gefühl, mit den Spielern, Ogundu ist bei Augsburg. Wie heißt euer IV? Ogbemudia, genau. Ogbemudia, der ist zurück aus Mannheim. So, mit denen hast du schon genug Innenverteidiger für Dreierkette spielen. Aber ich glaube, dass die Qualität im Vergleich zum Vorjahr auf der IV-Position nicht mehr dieselbe ist.
Ja.
Das führt uns mit den paar angesprochenen Jungs jetzt aber auch zur nächsten Kategorie, Tusche, Zu- und Abgänge. Es ist nicht krass viel passiert, aber eben ein bisschen was. Wenn wir auf die Zugänge schauen, ist Emmanuel Latti Leth von Atlanta gekommen.
Wird ja so ausgesprochen, ja?
Ich habe mir zumindest die englischen TikToks angeschaut. Ich
sage einfach Latte Latte, Junge.
Ja, Latte habe ich auch gehört. Also,
Latte Macchiato.
Das musst du in Erfahrung bringen, Tusche. Du bist näher dran. Ich werde sie nicht fragen können. Ja, ey. Aber 27 Jahre jung, kommt mit viel Tempo aus Atlanta. Ich habe verschiedene Dinge über ihn gehört in Atlanta. Wenn man sich einfach nur Letty Let Atlanta TikToks anguckt, waren die Leute eher unzufrieden mit ihm. Hatte aber auch schon eine erfolgreiche Zeit bei Middlesbrough, wo er in 1,5 Jahren, glaube ich, 29 Hütten gemacht hat, was natürlich ein sehr, sehr guter Scorer-Output ist. Ich weiß nicht, ob der irgendwie eine ähnliche Kerbe schlägt wie ein Bedia, der bei euch gar nicht funktioniert hat, wie ein Sibachö, der mal phasenweise relevant gewesen ist. Dass es ein Taiwo Awoniyi 2.0 wird, sehe ich erstmal nicht, aber hat in seinem ersten Testspiel gegen Limassol auf jeden Fall sofort getroffen. Gut angekommen ist er auf alle Fälle. Und dann ist eben die Frage, ob er diese zweite Stürmerposition neben einem Ansa, neben einem Berg, neben einem Ilic spielen darf am Anfang oder eben nicht. Die Chancen jetzt nach dem Test gegen Limassol stehen, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und mal gucken, wie dann die Startelf am Ende des Tages heute gegen Ipswich aussieht. Dazu kommt noch Stanley Nsoki, den man nach der Leihe von Hoffenheim fest verpflichtet hat. Kann linken IV spielen, kann linken AV spielen. Also einfach jemand, der verschiedene Positionen abdeckt, aber glaube ich erstmal niemand für die erste Elf sein dürfte. Dann kam Zeno van den Bosch von Royal Antwerpen. 23 Jahre jung, Innenverteidiger mit je über 3000 Minuten Spielzeit in den letzten beiden Liga-Jahren in Belgien. Also jemand, der auf jeden Fall schon viele Profiminuten gesammelt hat. Und ich glaube auch sehr früh sehr viel spielen wird neben Leopold Querfeld. Marvin Friedrich, von dir schon angesprochen, bei Union eine feste Größe gewesen unter Urs Fischer. Dann nach Gladbach gegangen und dort aber nie so richtig Fuß gefasst und funktioniert. Ich glaube eher, dass er erster oder zweiter Backup für Van den Bosch und Querfeld sein wird.
Für VDB, ja, starke
VDB, abgekürzt, Mann. So, zack.
Ist so.
Sind wir noch gleich dabei.
Krass.
Dann haben wir Marin Ljubicic aus Düsseldorf. Hat bei Union am Anfang gute Joker-Einsätze gehabt, in Düsseldorf aber auch ehrlicherweise gar nicht Fuß fassen können, war auch echt ein Seuchenjahr letztes Jahr bei der Fortuna, aber muss man so festhalten, Ogbemudia kommt aus Mannheim zurück und Julian Friedrich von der VSG-Tusche, über den weiß ich gar nichts, über den wirst du mir vermutlich ein bisschen mehr erzählen können.
Also Latte Latte wird safe spielen, ich habe jetzt mal geguckt, der hat die letzten 3,5 Jahre immer gespielt, also war selten verletzt, auch wichtig ja, dass du halt auch wirklich jemand holst, der halt, ja, körperlich immer auf der Pfanne hat. Er hat in St. Gallen 31 Spiele, 14 Tore, 4 Assists. Middlesbrough 30, 16-1. Middlesbrough 29, 11-3. Atlanta 30, 7-1. Und Atlanta 14, 2-1. Also er spielt immer, ist nie verletzt. Deswegen wird Latte Latte auf jeden Fall spielen und ich glaube, dass der jemand ist, der halt schon vielleicht so ein kleiner Avonie werden kann, dass der bomben kann. Ich habe ihn selber noch nie live gesehen. Mhm. Mal gucken, ob ich nachher noch ins Stadion fahre oder nicht. Muss ich noch live entscheiden, weil es in Berlin echt extrem warm ist und ich eigentlich ein bisschen abpimmeln möchte bei mir im Garten. Aber Latte Latte wird safe spielen. Alles andere würde mich krass wundern. Und nochmal, er ist verfügbar. Wichtig im Kickbacksport, dass es kein angeschossenes Reh ist, der immer wieder in die Werkstatt muss, sondern der Junge ist da und kann performen. In Soki wird erstmal hinten drin, erstmal sich hinter Van den Bosch und Co. einreihen müssen. Mhm. Marvin haben wir schon besprochen. Lubicic, glaube ich, wird auch nicht spielen. Auch Pomudia auch da. Junger Spieler, genauso wie Julian Friedrich, der, glaube ich, nochmal wahrscheinlich irgendwo eine Laie anstreben wird, weil er ins Spielen kommen muss. Hat bei uns viele Spiele gemacht. Kam anderthalb Jahre zu uns, noch als jüngerer A-Jugendspieler. Mhm. Er hätte noch ein halbes Jahr A-Jugend spielen können. Wir haben ihn schon geliehen. War anderthalb Jahre bei uns. Hat gute Anlagen, geile Standards. Aber muss körperlich schon noch ein bisschen was machen. Aber ich glaube, wird in dieser Saison noch keine Rolle spielen.
Okay, Latte Latte, ich habe gerade eben während deines Monologs kurz geschaut, 7,7 Millionen, steigt 300.000 am Tag, momentan also auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Schnapper, kann man so sagen. Ich glaube aber, dass das keine Rohpunkte werden. Wir haben gerade eben schon gesagt, Union-Stürmer bekommen 2 Flanken pro 90 Minuten. Die muss er erstmal verwerten.
In den Jahren davor, mal gucken, wie es jetzt ist.
In den Jahren davor. In den Jahren
alle davor. Da draußen im Kickback-Sport heute vielleicht mal die Statistiken angucken, nach dem Spiel heute, ob da vielleicht ein bisschen mehr passiert.
Ja, wir gucken, wir behalten es im Auge. Ich bin maximal skeptisch. Ich sehe ein paar andere Spieler aus den Offensivreihen ticken interessanter. Aber lass mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ein Mann soll eventuell noch kommen. Das ist Aebischer, der aus Pisa kommen könnte. Rechtes Mittelfeld. Die Position ist noch nicht so klar besetzt. Klar könnte das irgendwie, wenn du in einer Stürmerreihe mit einem Ilic und mit einem Letilet spielst, kannst du auf einmal sagen, du kannst einen Ansa rausschieben, du kannst einen anderen Schäfer rausschieben, aber ich glaube schon, dass ein klarer rechter Mittelfeldspieler mit viel Erfahrung da definitiv helfen könnte und das könnte Aebischer von Pisa eben sein. Auf der Abgangsseite haben wir einmal Chris Bedia, der zu Al-Nassr geht, wir haben Alex Kral, der nach Kopenhagen abwandert, Duki zu Rom, Preu nach Stuttgart 2, Laszlo Benes zu Gent, Yannick Stein wird nach Aue verliehen und Jogo Late ist aktuell noch vereinslos. Gibt es da in der Abgangsliste Spieler, wo du sagst, den trauert man krass hinterher?
Natürlich haben wir auch schon besprochen, dass wir natürlich Late und Doki müssen wir natürlich nennen. Alle anderen, glaube ich, haben jetzt keine große Rolle gespielt bei Union. Die beiden IVs tun echt weh. Die musst du natürlich dann erstmal so versuchen zu ersetzen. Aber ich muss sagen, wenn man dann die Viererkette, können wir nachher noch zukommen, überhaupt der Kader, du hast hier so 6, 7 echt interessante junge Spieler, die echt entwicklungsfähig sind. Also der Kader ist schon interessanter geworden als in den letzten Jahren. In den letzten Jahren hat man immer ein bisschen mehr irgendwie auf Erfahrung gesetzt. Aber da kommen wir später dazu. Wie gesagt, auf jeden Fall Leite und Doki, die wehtun. Gerade vor allen Dingen auch ablösefrei, ja. Du hast keinen Cent dafür bekommen. Ist halt so.
Leite und Doki waren letztes Jahr auch der Beste mit 3.386 und der sechstbeste Diogo Late mit 1.834 Punkten, Punkter von Union Berlin. Also da gehen nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kickbase-App ordentlich Erfahrungen und Spielminuten und Punkte flöten. Ist die Frage, wer das 1:1 nachbesetzen kann. Doki war letztes Jahr MVP. Wen siehst du denn in der kommenden Saison als guten Kandidaten, Kickbase-MVP bei den Eisernen zu werden?
Ich glaube, dass es ein Leopold Querfeld werden kann. Mhm. Standards offensiv, defensiv, 11 Meter auch schon geschossen, obwohl ich glaube jetzt, dass eher Kemlein reingeht, weil
Kemlein. Limassol war es Kemlein, ja.
Ja, genau, oder Kemlein, das da gerade ein bisschen, ja, wird so ein bisschen reingedrückt in Kapitänsfrage und ich glaube da, dass man den jungen Spielern da auch ein bisschen mehr Verantwortung geben möchte, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ich glaube, dass Querfeld einer werden kann, der so einen Late-Schnitt kriegen kann von knapp 100 pro Spiel, weil er, glaube ich, auch gut ist für 3 bis 6 Tore in der Saison, so wie Late, glaube ich, so wie Doki, sorry. Mhm. Und deswegen glaube ich, kann es Querfeld werden.
Preis von Leo Querfeld liegt aktuell bei 13,5. Findest du den fair?
Ich finde den in Ordnung für einen absoluten Starter-Spieler, der, wenn er fit ist, jedes Spiel spielen wird. Und ich glaube, der hat dann sicherlich auch Potenzial für auch bis auf 17. Also das finde ich sehr, sehr. Ich finde die Preise bei Union sowieso sehr, sehr fair, muss ich sagen.
Ja, glaube ich auch.
Die Frage als Vergleichswert ist, wo holt man ihn rein? Ja, wie gesagt, ich selber war bei Union die letzten Jahre echt, habe immer die Finger weggelassen.
Ja, hat letztes Jahr auf jeden Fall einen 90er Schnitt gespielt und damit fast 3000 Punkte erzielt, war Unions zweitbester
Punkt. Und dafür ist es schlaffer.
Genau, dafür ist ein Schnapper. Und ich muss auch sowieso sagen, dass die Preise allgemein gerade sehr hoch sind. Kleiner Vergleich, Bench hat Nico Elvedi von Gladbach für 21 geholt. Wenn das mal IVs mit einer ähnlichen Punktequalität, wow, in einer ähnlich starken Mannschaft sind, finde ich 13,5 momentan einen sehr, sehr guten Preis für einen Innenverteidiger.
Habe ich nicht gelesen, dass Elvedi vielleicht noch weggeht irgendwo?
Genau, das war dann, das war dann ein, zwei Stündchen später die Nachricht. Da hat er auf jeden Fall auch richtig, richtig Shit bekommen unter dem Transfer, weil ich glaube 2 Millionen overpaid und dann sofort Flugzeug-Emoji drunter und eine Abfahrt.
Eine taube Nuss, Junge. Da muss halt mal vorher lesen.
Ja, die Gebote muss man öfter am Tag checken, ob das noch mit den ganzen News genauso zusammenpasst.
Sehr gut.
Gibt es denn irgendwelche Risiken oder auch andere Spieler, die querfeld den MVP streitig machen könnten?
Kemlein, weil ich glaube, der wird auf jeden Fall jemand sein, der immer anfangen wird. Jetzt als Vizekapitän, vielleicht wird er sogar richtiger Kapitän. Ich glaube, eins von beiden wird er. Ich habe auch klar, glaube ich, die Idee, dass man halt versucht, jetzt den Jungs halt mehr Spielzeit zu geben, gerade den jungen Leuten bei Union, um den Marktwert zu steigern, nicht nur im Kickback-Sport, sondern auch im Real Life. Und ich glaube, dass man dann versuchen wird, im Sommer den einen oder anderen vielleicht für richtig viel Geld zu verkaufen. Weil man muss das Stadion umbauen. Ich glaube, dass da auch ein Stück weit die Idee dahinter ist.
Ja, der 48er-Schnitt von Kemlein aus dem Vorjahr sieht todesunsexy aus, Tusche.
Ja, aber
dass es mehr wird, da bin ich auch ganz, ganz bei dir. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie viel mehr es werden kann, wie Lustonelli wirklich spielt, wie es nach den Testspielen aussieht, so wie Union gegen gleichstarke Mannschaften auftritt, eventuell auch mal mit einem Ticken mehr Ballbesitz. Die Elfer werden ihm punkttechnisch gut tun. Dementsprechend finde ich das einen sehr, sehr geilen Call. Kostet gerade auch nur 7,8 Millionen, steigt 250-300k am Tag. Also diesen Mann auf jeden Fall scouten und mitnehmen, wenn ihr könnt. Auch wenn das natürlich kein 4000-Punkte-Spieler ist. Aber zum Anfang solide, sehr solide.
Ja.
Wir gehen weiter und gucken, wer denn Dauerbrenner werden könnte. Dauerbrenner, dich würde es nicht wundern, war im letzten Jahr Danilo Duki mit fast 3.500 Minuten. Dahinter kam Khedira, wo wir, glaube ich, auch kurz einhaken können, ob der es auf der Doppel-6 eventuell einen Ticken schwerer haben könnte dieses Jahr. Dann Querfeld, Renault, Illich, Late, Kemlein, Köhn, Ansa und Trimmel. Ich glaube, die Top 10 der Minuten wird sich dieses Jahr ein Ticken anders zusammensetzen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass ein Trimmel, der noch Top 10 gewesen ist, mit 39 eventuell irgendwann anfängt, weniger Minuten zu bekommen. Gerade auch, wenn Juranovic mal einen Ticken länger fit ist. Tendenziell sehe ich auch einen fitten Rote, gerade wegen der Körperlichkeit im Offensivdrang, ein Stück vor Köhn. Köhn zwar geiles Flankenspiel, immer wieder gute Standards, aber ich glaube, dass Rote an sich gerade für Offensivfußball nochmal das Ticken vollere Profil mitbringt, auch über die Größe und die Körperlichkeit. Aber ansonsten wäre ich sehr interessiert daran zu wissen, Tusche, wen du als Minutenkönig bei Union siehst.
Kemlein.
Kemlein? Geil. Ja. Also nicht mal ein Innenverteidiger.
Nee, ich sag Kemlein, weil auch er hat extrem an sich gearbeitet im Sommer. Letztens ein Foto gesehen, Junge, Junge, das ist schon eine gute Maschine geworden. Also er hat auch im Sommer sehr, sehr hart an sich gearbeitet, hat auch gesagt.
Würdest du sagen, so wie du früher?
Nein, auf jeden Fall nicht. Weil er hat ja keinen Bauch, er hat ja wirklich Muskeln.
Okay, okay.
Also deswegen Kemlein, ich glaube, dass er auch selten verletzt ist. Da fast jedes Spiel über 90 Minuten marschieren kann, sieht richtig, richtig, richtig topfit aus. Mhm. Ist ja auch erst 22 oder 21 sogar erst, also U21 Nationalspieler. Da ist, glaube ich, echt im Kickball-Sport ist das ein Spieler, der auf jeden Fall zwischen 15 und 18 Millionen wert werden kann.
Boah, das ist krass. Das wäre schon extrem teuer für Union. Die 23 Starter von Kemlein aus dem Vorjahr siehst du also auch eher Richtung plus minus 30, ja, oder?
Also wenn der fit ist, macht er alle Spiele.
Klar. Okay. Nehmen wir genauso mit. Macht natürlich einen unter 8 Millionen Spieler nochmal einen Ticken interessanter und relevanter für Kickbase. Wenn wir jetzt mal nur auf die Neuzugänge schauen. Latelat, Nzoki, Van den Bosch, Friedrich, Lubicic, Ogbemudia und Friedrich. Wer von den Jungs macht die meisten Minuten?
Latelat. Und Latelat mit Van den Bosch. Weil Latelat haben wir gerade besprochen.
Ja.
Ja, war immer verfügbar, hat viele, viele Spiele gemacht in den Mannschaften in den letzten 3,5 Jahren. Also ich glaube, dass er auf jeden Fall viele Minuten und Van den Bosch genauso, wenn er dann, wie gesagt, ist ja immer die Frage, klar, wenn sie fit sind, werden beide 30 Spiele machen.
Ja, finde ich beide spannende Takes. Latelat, ey, du redest den mir so lange gut, bis ich ihn mir kaufe.
Ich glaube, ich werde versuchen, den auch zu holen, aber für einen kleinen Overpay, weil ich glaube, dass er, wenn er heute, ich glaube, bei meiner Gruppe läuft er heute aus, noch vor dem Spiel, ich stelle schon mal vor, der macht heute ein Tor oder zwei Tore, dann denke ich, Dann hören vielleicht manche diesen Podcast und denken so, oh Mann, der ist ja krass, 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 dann wird er gekauft, dann macht er vielleicht gegen Braunschweig ein Tor. Ich glaube, dass du den am ersten Spiel hast du den mehr 10 bis 12 Mille.
Ja. letzte Spielerkategorie, die wir hier haben. Du hast mich gefragt, was ist ein Hidden Gem? Wer ist dein Tusche zu Deutsch Überraschungsspieler bei Union dieses Jahr? Wer entpuppt sich als Kickbase-Maschine?
Ich habe ja, du wolltest von mir eigentlich auch Kaufempfehlungen, kommen die noch?
Die kommen gerne noch, die kommen
okay,
noch.
Okay, die kommen noch. Ich glaube, dass es Tom Rothe wird.
Mhm. Weil?
Jemand, der also letztes Jahr kaum gespielt hat und selten und wenn dann wenig Punkte gemacht hat, aber ich glaube, dass er schon der viel, viel offensivere Part ist im Gegensatz zu Köhn. Ja, je nachdem, wie du spielst, ob du dann wirklich dann im 4-4-2 bleibst, den kannst du ja auch mal die offensivere Viererkette spielen lassen. Ja, also die Mittelfeldreihe kannst du auch mal spielen lassen mit ihm. Wenn du dann halt hinten mal mit Köhn willst, dann hast du natürlich zwei mit unfassbar Tempo, die beide richtig marschieren über die linke Seite. Deswegen für mich Tom Rothe, wo ich sage, da ist ein 70er bis 90er Schnitt drinne in dem Stiefel bei den Burschen.
Boah, krass. 70-90 wäre für Tom Rothe auf jeden Fall eine enorme Steigerung. Kostet gerade 6,7 Millionen. Was würdest du in deinen Ligen für ihn gerade hinblättern?
8,5.
Ist ordentlich. Wir wissen auch alle, dass du immer ein sehr großzügiger Bezahler und Overpayer bist, aber wer die Moneten hat, soll auf jeden Fall da reingehen. Steigt auch gerade entsprechend stark, 200k am Tag, sogar ein bisschen mehr. Sollte also auch schnell in Richtung dieser 8-Millionen-Marke kommen.
In 13 Tagen ist das erste Spiel oder da müsst ihr eure Mannschaften haben. Bis dann habt ihr, wenn der wird vielleicht nicht immer 200k steigen, aber geht mal von 5 aus, habt ihr schon mal eine Mille. Ja, der immer so denkt, was kriege ich noch von Kickbase zurück, wenn ich den mal ein bisschen overpaye.
Ja, und wenn er dann eben am Stichtag irgendwo bei deinem Einkaufswert ist, kannst du ihn wieder entspannt abgeben und natürlich deine Taktik,
und hast ein gutes
Freitags,
Gefühl.
Alle, die man hat, alle, wo man weiß, die starten, gleich mal listen und gucken, ob irgendwer anders vielleicht noch ein bisschen gemolken werden kann und da nochmal ein kleines Overpay draufschäffert. Ich weiß schon,
so
Bescheid. Ja. Tom Rothe siehst du dann dementsprechend vermutlich in der Startelf für den ersten Spieltag zu Hause gegen Frankfurt. Wenn wir jetzt heute draufschauen, vor dem Spiel gegen Ipswich, müssen wir sagen. Wir nehmen hier heute vormittags auf und gucken danach noch Ipswich. Wie würdest du Stand jetzt eine Union-Startelf sehen? Ich habe dir auch die von unserem Fantasy-Center mal unten mit angehängt. Eventuell gibt es da Überschnitte, eventuell auch Unterschiede. Ich bin sehr gespannt, wie du reingehen würdest in so eine Elf.
Also ich würde, wenn ich jetzt nur Union stellen würde, nicht?
Genau, nur Union, die Union-Startelf.
Im 4-1-4-1 spielen. Natürlich Renault, wenn er verfügbar ist. Mhm. Dann hinten rechts Trimi, klar, weil ich noch zusammengespielt habe mit ihm, da bin ich ein bisschen befangen. Aber auch da Standards extrem. Du brauchst heute einen Führungsspieler. Juranovic natürlich auch gute Standards, aber heute auch durchwachsen. Mhm. Ich glaube, ich würde erstmal Trimi mitnehmen, gerade zum Anfang auch Stimmung im Stadion und so weiter und so fort. Würde mir erstmal mehr geben für das große Ganze. Dann auf jeden Fall Querfeld Van den Bosch, Tom Rothe links. Dann eine 6, alleinige 6, Khedira. Dann rechter Spieler Ansa. Mit Trimi zusammen. 1 gegen 1, kann flanken, kann aber auch Tiefenläufe machen. Gerade wenn du den Gegner lockst, vielleicht mal diagonalen Bällen von Rothe auf Ansa, mit seiner Körperlichkeit dann auch vielleicht mal Bälle verlängern. Dann auf jeden Fall Kemlein und Jong auf der 8er-Position.
Okay, ja.
Ja, Kemlein einen guten Schuss, auch ein gutes Passspiel, letzte Pass. Jong, glaube ich, auch gute Tiefenläufe, gutes Gefühl in der Box nachzugehen. Links Rothe mit Burcu, weil Burcu kann von links nach innen gehen, Ayen Robben und Ribéry-Style.
Ja.
Und vorne Latte-Latt. Das wäre meine Mannschaft, die ich stellen würde.
Okay, ich lege da einmal die Schablone drüber und gebe dir das Team von unserem Fantasy Center. Da ist im Tor gerade Renault, der ja aktuell auch noch angeschlagen ist, glaube ich, mehrere Probleme, mehrere Baustellen gleichzeitig hat. Es könnte also auch Klaus oder Raab sein, der am ersten Spieltag startet in der Viererkette. Sehen wir es genauso wie du, Tusche, nur Juranovic vor Trimmel. Aber ich habe schon auch sehr bewusst im Kopf, dass Trimmel letzte Saison gerade Heimspiele unter Baumi öfter bekommen hat als Auswärtsspiele, muss man sich also auch für den ersten Spieltag mal im Hinterkopf behalten. In der Mittelfeld-Vierer-Reihe im 4-4-2 sehen wir von links nach rechts Burcu, Khedira, Kemlein und Andra Schäfer und vorne drin Ansa und Latte Latt. Was ich mir jetzt die Frage stelle ist, wo kommt da Topscorer André Ilic vor? Letztes Jahr, glaube ich, 14 Scorer gesammelt, lass mich nicht lügen, ja, 14, glaube ich sogar die XG, ein Ticken underperformed. Warum ist der jetzt in beiden Aufstellungen von uns und von dir nicht drin?
Boah, ich kann mit Ilic so, klar, der hat die meisten Tore gemacht, aber es ist nicht mein Spielertyp. Klar, wenn du es jetzt sagst, komm mal, du machst jetzt Ansa für Schäfer, jetzt bei eurer Aufstellung, Fantasy, dann kannst du natürlich Ilic neben Latte Latt packen. Und wie gesagt, ich habe Latte Latt noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob das die ähnlichen Spielertypen sind. Weißt du, wenn du zwei selbe Spieler hast, die dann gut mit dem Körper zum Gegner oder mit dem Rücken zur Wand sind oder zum Gegner, ja, du brauchst ja auch mal Tiefgang. Du brauchst ja irgendjemanden drumherum, der ein bisschen was anderes gibt, der Tiefgang gibt. Und deswegen muss ich Latte Latt mir angucken. Und deswegen ist es vielleicht, dass es Latte Latt und Ilic vielleicht zugleich sind. Und dass halt dann gerade Lustinelli in seinem Spielstil halt auch mal ja was anderes haben möchte, um den anderen Stürmer drumherum.
Dass er was anderes haben möchte, da bin ich mir sehr sicher. Ich habe von Thun gelesen, dass er mit einem Stürmer mehr Tiefgang und einem Stürmer, der mehr Bälle festmachen soll, gespielt hat. Latte Latt wurde mir als schneller Spieler beschrieben, könnte also sowohl neben einem Ansa als auch einem Ilic auch der Tiefenläufer sein, wobei ich auch einen Ansa als Tiefenläufer sehe. Aber Ansa
ist ja genauso, wenn du mal Druck hast, genau, musst du mal gestoppte Bälle auf Ansa, der mit seinem Kopf verlängern, Latte Latt in die Tiefe. Also bin gespannt, was es dafür Gedanken
gibt. Aber das sind so Dinge, stürmertechnisch, die
ich hätte.
Ja, stürmertechnisch Ansa als komplettester Spieler mit Größe, mit Tempo, mit 1 gegen 1 Qualität, mit technischer Qualität, der gesetzteste da vorne, oder?
Ich glaube schon. Auch da, auch ein sehr, sehr junger Spieler, entwicklungsfähiger Spieler. Mhm. Auch da Thema Marktwert. Und nicht das heißt, dass deswegen spielen sie. Aber die Idee ist, die Jungs auch auf den Platz zu bekommen.
Zu entwickeln, klar.
Zu entwickeln, und das ist genau der richtige Ansatz, ja. Und deswegen glaube ich, dass Ansa schon gesetzt sein wird. Und ich glaube, dass der Doppelspitze aber halt dann auch mal in die rechte Peitsche spielen kann. Also der kann halt auch schon im vorderen Drittel schon viele Positionen abdecken.
Mhm. Ich habe auf unserem Discord-Server auch ein bisschen gestöbert und da wurde eine Bildprognose geteilt, nach der es heißt, dass Juranovic, Querfeld, Rote, Kemlein, Kedira, Burcu und Ansa Stand jetzt schon safe sind in der Startelf. Okay. Was ich auch ein bisschen früh fände, ehrlicherweise. Und ich weiß auch gar nicht, wie gut die Bild bei euch informiert ist. Bei anderen Vereinen ist es ja immer sehr akkurat und man hat Insider. Aber genau, also wir lassen diese 7 Spieler mal so stehen, geben die euch mit. Und was auch der Call gewesen ist, auf der Torwartposition soll es wohl noch einen offenen Dreikampf geben. Meiner Meinung nach dürfte Renault spielen, wenn er wirklich wieder voll
klar
fit ist.
Also da gibt's. Also wenn Renault fit ist, spielt er ganz, ganz klar.
Ja. Yes. Nach der Elftusche kommen wir jetzt zu deinen 3 Kaufempfehlungen. Welche 3 Unioner muss man sich in der Vorbereitung oder vor der Saison noch ins Team reinholen?
In der Zweitliga, in unserem Zweitliga-Kickbase-Podcast haben wir ja immer mein Trio. Da bin ich immer sehr, sehr billig unterwegs oder oft, versuche ich zumindest. Und jetzt genauso. Ich habe Burcu mit 7,2. Mhm. Ich habe Kemlein mit 7,8 und Rode mit 6,7. Das sind 3 Spieler, die ich mir safe holen würde und alle für einen Schnapper kriegst du 3 Startelf-Spieler für insgesamt 30 Millionen, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte.
Ja, ich finde die IVs kann man noch dazu nehmen, die sind echte No-Brainer, aber ich glaube auch, dass Kemlein sehr spannend werden könnte. Burcu bin ich noch zu skeptisch, wie dieser Offensivfußball am Ende wirklich seinen Punkten guttun wird, aber Kemlein und Rote sehe ich sehr, kann man glaube ich am Anfang einfach einen konstanten Punkter im Team haben, wo man nicht viel mit falsch macht, aber auch nicht irgendwie jede Woche sich in grünen Balken zieht. Ja. Aber gute Calls auf jeden Fall. Gibt's auf der anderen Seite Jungs, von denen du sagst, lieber nicht einpacken?
Ja, Berg, Haberer, Schäfer. Geben mir nichts im Kickback-Sport.
Wegen Minuten auch vor allem? Oder weil du sagst, boah, auch wenn dann Minuten
kommen? Auch selbst wenn sie spielen. Punktig. Schäfer macht kaum Punkte. Haberer, wenn er gespielt hat, auch. Klar, ich könnte auch einen Kedira nehmen, wenn er nicht scoret, ist halt auch schwierig. In den letzten Jahren, mal, wie gesagt, vielleicht verändert sich das jetzt ja mit der neuen taktischen Ausrichtung. Aber das sind so Spieler, die ich erstmal nicht holen würde.
Ja, okay. Nehmen wir genauso mit. Was sich in der letzten Folge von mir gewünscht wurde, weil es die anderen 3, die Podcast gemacht haben, immer gemacht haben, Take or Toss. Wieder Englisch-Tusche. Wir gehen einmal den gesamten Jungkader durch und du sagst mir nur Take, wenn du sie Stand jetzt kaufen würdest und Toss, wenn nicht. Begründen kannst du, musst du aber auch gar nicht. Ich gehe einmal bei Union rein.
Und ich hoffe, ich komme klar mit den Worten.
Take und Toss. Ich ratter dir einfach die ganze Liste durch, okay? Wir haben Nummer 1 im Tor, Karl Klaus.
Toss.
Raab.
Toss.
Renault, 10 Millionen gerade.
Take.
Marvin Friedrich.
Toss.
Juranovic.
Take.
Jetzt, wie ist es? Okay, Take, nehmen wir mit. Kostet auch unter 5 Millionen, kann man auf jeden Fall machen. Derek Köhn, andere Seite.
Toss.
Nsoki.
Toss.
Querfeld.
Take.
Rote.
Take.
Trimmel.
Ja, muss trotzdem auch Take sagen.
VDB, Van den Bosch.
Stark, Take.
Burcu.
Take.
Linus Güter, Youngster, kostet aktuell nur 500.000.
Eigentlich Take, weil ich glaube, dass der auch Minuten kriegen wird.
Aha.
Ja, den kann man, glaube ich, um ein bisschen Geld zu machen.
Ich glaube auch, dass gerade fast niemand wirklich 500k kostet. Wenn ihr also mal das Glück habt, jemanden auf dem Floor zu schnappen, sind das Spieler, die irgendwann, weil Leute die einfach dumm kaufen, auf 3, 4 Millionen gehen, macht ihr einfach easy money und eventuell sogar, wie du schon gesagt hast, jemanden, der dir mal nach einer Einwechslung noch ein paar
Punkte... Ich glaube, der wird viel kriegen, weil auch da Marktwertsteigerung. 16 Jahre alt, zweitjüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte. Deswegen Take.
Yannick Haberer hatten wir gerade eben schon. Jong.
Take.
Kemlein.
Take.
Dickes Take unterstreichen wir. Khedira.
Take, weil ich würde ihn stellen.
5,6 kann man auf jeden Fall machen. Andra Schäfer.
Toss.
Tim Skarke.
Toss.
Sko.
Eigentlich Take, wenn er fit wäre, weil dann hat er unfassbare Standards und da hat er schon viel, aber gefühlt nur in der Werkstatt, deswegen Toss.
Ilias Ansa, 10,3.
Take.
Bogdanov, nächster Youngster, 500k.
Ja. Toss.
Burke.
Toss.
Ilic.
Toss.
Aktuell auch als angeschlagen gefleckt. Lebensmittelvergiftung droht DFB-Pokal zu verpassen. Ui. Vor drei Tagen. Ui.
Krass.
Klingt nicht gut. Und letzter Spieler, Latte Latt.
Take.
Damit sind wir einmal durch den ganzen Union-Kader durchgerauscht, Tusche. Ich glaube, wir konnten jetzt bis auf das Spiel gegen Ipswich, das wir, wie gesagt, jedenfalls nochmal 5 Minuten nachbesprechen werden, ein ganz gutes, breites Bild geben, sowohl über Vorbereitung, über Trainer, über Kickbase-Spieler, die man sich einpacken soll. Zum Abschluss habe ich dir mal wieder Tusches Tendenzen mitgebracht. Ich habe 5 Thesen zur kommenden Union-Saison und du musst nur Prozentzahlen dahinter ballern und sagen, wie wahrscheinlich sie eintreffen. Und dann gucken wir mal in einem halben Jahr bis Jahr, Tusche, was passiert ist. Bist du ready?
Yes!
Union hält die komplette Saison an Lustrinelli fest.
75%.
Season-MVP bei Union wird kein Abwehrspieler oder Torwart.
100%? Ah, nee, warte mal. Nee. 0%, weil ich habe ja Querfeld als MVP. Jetzt kann ich ja davon nicht abrücken. Also 0%.
Stimmt. Ja, genau, das ist Leo Querfeld als MVP. Ich habe gerade überlegt, wo Kemlein gewesen ist, aber Kemlein war der Dauerbrenner.
0%.
Passt. 0. Ein Spieler sammelt 15 Scorer in der Bundesliga.
100% Latte Latt mit 17.
Stark. Union beendet die Saison in der oberen Tabellenhälfte.
Ich mache 25%, das ist nicht ganz so negativ.
Immerhin noch eine Restmöglichkeit. Und letzter Take. Ein Union-Spieler sichert sich einen Spieltags-MVP-Titel. Ich 100! Weiß nicht. Glaubst du, es passiert?
Na klar.
Ja, klar. Wenn du sagst, Latte Latt macht irgendwann zu Hause mal 3 Dinger, dann passiert's. Ich glaube, die letzten Union-MVPs sind in der letzten Urs-Fischer-Saison, wo man so gut gestartet ist, am ersten und zweiten Spieltag
Behrens genau,
und Gosens gewesen, der dann gegen Darmstadt gehüttelt hat.
Ja, ist schon eine Weile her.
Langes her.
Wir müssen aber was raushauen, muss ein bisschen interessant bleiben.
Ja, ey, ich finde die Takes gut, ich finde sie spannend. Kemlein hast du mir auf jeden Fall sehr schmackhaft gemacht jetzt über den Podcast und ich bin gespannt, wie die Marktwerte der Unioner sich weiterentwickeln. Abschließend noch einmal der Hinweis, wer Tusche nicht nur bei uns im STSB-Podcast hören möchte, kann das natürlich auch bei einem Ball für zwei machen. Immer dienstags gibt es da die Zweitbundesliga-Nachbesprechung mit Tusche und Terodde, ein Ball für zwei. Bockt auf jeden Fall da reinzuhören, mache ich jetzt auch regelmäßig. Und ansonsten weitere Infos und Stats rund um die Union-Spieler bekommt ihr außerdem in der App auf der Base. Da gibt es 2 Artikel. Einmal die Teamvorstellung, wo es so ein bisschen über die letzte Saison geht, Hidden Gems nochmal aufgelistet werden, MVP und Dauerbrenner. Und es gibt das Fantasy-Update, wo einfach nur Stats geballert werden, Spieler verglichen und man sich nochmal so ein paar Insights holen kann, die, glaube ich, auch immer sehr interessant und relevant sind. Das alles findet ihr in den Shownotes verlinkt. Und morgen geht es dann weiter mit Bench, Kieran Franke und dem BVB. Bis dann.
Ciao, ciao.
So, hier noch kurz ein paar Eindrücke aus dem Testspiel. Union verliert nach 1-0-Führung 4-2 gegen Premier League-Aufsteiger Ipswich. In Summe ist das Ergebnis vielleicht ein Tor zu hoch gewesen. Lustrinelli geht wie erwartet im 4-4-2 ins Spiel und versucht immer wieder schnell vertikal zu spielen. Im Tor bekamen Kai Klaus und Matteo Raab jeweils eine Halbzeit. Das Duell zwischen dem Pfosten ist also noch nicht entschieden, wenngleich ich Kai Klaus mit leicht besseren Chancen sehe. Renault erstmal zu vertreten, sollte er noch länger ausfallen. In der Abwehr spielten Rothe, Vandenbosch, Friedrich und Juranovic. Besonders der Friedrich-Einsatz war echt überraschend. Friedrich hat sogar durchgespielt. Querfeld saß für ihn anfangs auf der Bank und Vanden Bosch und Querfeld haben sich dann die 90 Minuten geteilt. Ich würde aber erstmal denken, dass man schon mit Querfeld in die Saison geht und Friedrich einfach nochmal Minuten sammeln durfte, bevor es dann wirklich losgeht. Ein bisschen vorsichtig wäre ich mit Querfeld nach dem Spiel allerdings trotzdem und würde jetzt vielleicht nicht zu hoch overpayen. Juranovic hat echt ein gutes Spiel gemacht und auch das Tor zum zwischenzeitlichen 2:3 erzielt. Das Tor hat Khedira mit einem sehr, sehr guten Ball hinter die Abwehr vorbereitet. Juranovic sollte also nach seinem Treffer und einer recht ordentlichen Partie aktuell vor Trimmel stehen. Bei Rothe und Köhn sehe ich das Ganze allerdings noch etwas enger. Im Mittelfeld starteten Burcu, Khedira, Kemlein und wie von Tusche predicted, Wu Yongyong, der das 1:0 vorbereitete, das dann Vanden Bosch erzielt hat. Ganz vorne drin waren Latte Lat und Ansa, die im Umschaltspiel immer wieder versucht haben, sich Torchancen zu erarbeiten und man schon gesehen hat, was Lustrinelli mit den beiden da vorne versucht. Denkwürdig war bei dem Spiel natürlich hier wieder direkt 4 Gegentore zu bekommen. Es zieht sich also durch, was Tusche auch schon gesagt hat. Man spielt aktuell wirklich nicht zu null und gerade auch bei den ersten 3 Gegentoren war das ein oder andere vielleicht auch ein Ticken zu einfach. Mit Blick auf Kickbase würde ich nach dem Spiel am ehesten Vanden Bosch, Kemlein und Juranovic in mein Team holen und scouten, weil die drei es eigentlich echt ganz gut gemacht haben und meiner Meinung nach auch vertretbare Marktwerte haben. Abschließend bin ich euch noch 2 Tipps von Tusche schuldig. Für das Auftaktspiel gegen Frankfurt tippt Tusche ein 1:1 an der Alten Försterei und nach Spieltag 34 sieht er seine Eisernen wie in der Vorsaison auf dem 11. Tabellenplatz.